Gregi.
Hoi, Dori.
Hast du gesehen, auf strafprozess.ch beim Koni den EGOV-Fehlermeldung-Entscheid?
Ja, natürlich.
Bundesgericht 7b, Underline 348-2024 vom 3.6.24.
Ja.
Was sagst du zu dem Kollegen, wo das passiert ist?
Dumm gelaufen.
Vielleicht schnell zum Zusammenfassen. Jemand hat eine Eingabe ans Bundesgericht gemacht. Die Abgabequittung nicht abgewartet von seiner digitalen Eingabe, ist wahrscheinlich heimgegangen und am nächsten Tag hat er gemerkt, dass er eine Fehlermeldung bekommen hat, hat es nochmal geschickt und durch das hat er die 30-tägige Beschwerdefrist beim Bundesgericht verpasst. Also ist gescheitert an der Dateigrösse, sein Versenden von der Eingabe.
Genau, also der betroffene Rechtsvertreter hat keine Abgabequittung bekommen, nur mit einer Abgabequittung klingt der Nachweis von einer fristwahrenden Eingabe.
Du hast ja mir einmal eine Seite geschickt mit den verschiedenen Gerichten und dort sieht man auch die Dateigrösse, die man je nach Gericht kann zustellen kann. Das ist ja völlig verschieden. Also beim Bundesgericht kann man ja viel weniger grosse Dateien schicken. Das machen sie wahrscheinlich extra, damit man sich beschränkt. Und zum Beispiel im Kanton Zürich kann man, glaube ich, 14 Megabyte schicken.
Ja, genau, das kannst du vielleicht in den Shownotes verlinken. Das ist sicher eine praktische Liste, um zu schauen, wie gross die Dateimengen sind. Übrigens sehr bescheiden. Also, darum ist es in den Zivilprozess nach wie vor extrem unpraktisch. Eigentlich nicht wirklich handhabbar. Die müssten so viele Incomails machen, um die ganzen Beilagen zu schicken. Das ist wirklich ein Problem. Im Strafprozess hast du meistens einzelne PDFs oder eins oder zwei Beilagen.
Das würde auch die Arbeit von den Gerichten erleichtern. Also ich verstehe nicht, warum man da von Behördenseite die Datenmenge, das kannst du wahrscheinlich auch einstellen, dass man das nicht einfach maximal aufschraubt.
Ja, das kannst du auf strafprozess.ch nachlesen. Da hat ein Kommentator hat da sehr, sehr lange erklärt, warum das technisch so ist. Und ich komme aber gar nicht raus, ja. Vielleicht noch ganz kurz. Ja, also das ist für alle Fall technisch. Es gibt Verordnung über die elektronische Übermittlung im Rahmen von zivilen Strafprozessen sowie vom Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren, SR 272.1. Und dort steht im Artikel 8b, für die Wahrung einer Frist ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem die von der Verfahrensbeteiligten verwendete Zustellplattform, meistens Incomail, die Quittung ausstellt, dass sie die Eingabe zuhanden der Behörden erhalten hat, die Klammer Abgabequittung.
Soweit so klar, oder? Da sind wir ganz bei uns. Ich finde doch, man hätte, also wenn man sieht, er hätte die Eingabe ja einreichen wollen, es ist wegen der Grösse nicht durch, könnte man eigentlich auch sich überlegen, ob man nicht eine Fristwiederherstellung machen will, weil letztlich geht es ja in einer Rechtsfindung, darum Rechtsfinden und das nicht an so formellen Erfordernis oder einer technischen Unbegabtheit vom Rechtsvertreter oder der Rechtsvertreterin scheitern lassen. Also ich würde mir da schon ein bisschen mehr, nennen Sie es Menschlichkeit, wünschen. So Fehler können passieren und kann man es auch mal gut lassen. Einfach die Frist wiederherstellen.
Da spricht der Vertreter der Formstrenge.
Was, du bist Formstrenge?
Nein, du verlangst immer mehr Formstrenge.
Ja, aber doch nicht. Aber doch nicht bei so etwas. Hey. Also weißt, ich habe auch im Gericht geschafft und ich mag mich schon erinnern, ich hatte dann auch noch Freude als Gerichtsschreiber, wenn man wieder prozessual etwas hätte wegerledigen können. Jetzt aus heutiger Sicht, als Parteivertreter, gibt es ja eigentlich nichts Unbefriedigendes, wenn das dein Anliegen, das du hast, nicht gehört und nicht behandelt wird. Aber ja, ist halt die Frage, was eine Rechtsprechung und wie der Justizapparat soll funktionieren.
Du, ja, es ist, ich gehe am Abend zum gelben Briefkasten und will die Eingabe reinrühren, lasse mich dabei filmen für die Fristwahrung. Ich verpasse aber den Schlitz und es geht auf den Boden. Das sollte man da auch milde walten lassen.
Also was im Hintergrund ist ja die grosse Frage, man will ja nicht Missbrauch Tür und Tor öffnen.
Ja, und ich finde, das ist relativ etwas einfach, die Abgabequittung abwarten.
Finde ich auch. Aber die Größe von diesen Dateien, ich muss das nachher nachlesen unter strafprozess.ch, aber ich finde schon, die Dateigröße beim Bundesgericht ist sehr tief. Weißt du per Zufall, wie hoch sie ist?
Das steht eben, glaube ich, in dieser Liste nicht, aber das steht auch in diesen Kommentaren, glaube ich, unter strafprozess.ch.
Okay, okay. Beitrag, aber ich tue einmal meine Eingaben, beim Bundesgericht muss ich auch stückeln. Und eben der Kollege hat das jetzt wahrscheinlich, oder die Kollegin, wo jetzt da eben der Brief neben der Schlitzgate ist, hat das scheinbar nicht gewusst. Wir haben ja sowieso eigentlich uns, glaube ich, auch für dich reden, schon lange auf die Fahne geschrieben, dass man eben nicht am letzten Tag von Fristen das Zeug einreicht, nach Möglichkeit.
Versucht immer einen Tag voran. Und es ist natürlich eng. Also ich habe auch schon, bin auch schon in die Schweiz gekommen, wenn man den ersten Abend daheim eine elektronische Eingabe macht und dann einer von den seltenen Fällen, wo Inkamail nicht funktioniert, das ist eigentlich sehr zuverlässig, kann man dann schon nervös werden. Und in so einem Fall, also mir ist jetzt noch nie so prekär geworden, dass es gar nicht gegangen ist, aber in so einem Fall würde ich dann so einen Screencast machen, also den Bildschirm aufnehmen und zeigen, dass es nicht geht und dann so mit für eine Fristwiederherstellung argumentieren am nächsten Tag. Das ist ja dann in dem Beck, in dem neuen Bundesgesetz über die digitale Kommunikation mit dem Gericht, ist denn das genau so geregelt oder vorgesehen, so eine Regelung, dass man bei technischen Problemen, dass sich die Frist entsprechend verlängert?
Weißt du, was mir die letzten 2 Tage am Morgen passiert ist? Ich konnte nicht mehr digital signieren für eine gewisse Zeit. Ist dir das auch schon passiert?
Was hast du für eine Lösung? Du hast, glaube ich, alle, oder?
Ja, also mit Scribble ist es nicht gegangen. Darum
ja,
hat man ja all, dass man eben dann kann ausweichen.
Nein, ich habe nur eine und die funktioniert sehr gut und hat einen sehr guten Kundensupport, kann ich dir nur sagen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie sie heisst. Das habe ich jetzt
aber eben, was würdest du in einem Fall machen, wenn du nicht digital signieren kannst? Hey, dann musst du wirklich ausdrucken, unterschreiben und auf Post.
Ja, oder an einen Briefkasten und einen Zeugin mitnehmen, ja.
Du, noch ganz kurz. Hast du gesehen, die Sonntagszeitung zum Fall Pierin Vinzenz hat Arthur Ruttishauser wieder mal geschrieben, und zwar wegen der Beschwerde, die die Staatsanwaltschaft Zürich eingereicht hat gegen den Obergerichtsentscheid, wo ja die Sache zurück an die Staatsanwaltschaft geschickt hat?
Genau, da hat es ein Leak gegeben. Man hat offenbar die Beschwerde bekommen.
Serie 66 Seiten sei sehr emotional. Es hat auch ein Foto aus der Beschwerde und dort ist zu lesen, also die Staatsanwaltschaft schreibt, das Bezirksgericht äußerte sich in Bezug auf keinen weiteren Anklagepunkt dahingehend, dass die Vorwürfe pauschal umschrieben seien. Insbesondere nicht in Bezug auf Punkte, in denen es die Beschuldigten schuldig sprach. Scheinbar ist so, dort, wo es überspitzten Formalismus gerügt hat, das Obergericht, das ist scheinbar ein Punkt, wo es einen Freispruch gegeben hat. Dann schreibt die Staatsanwaltschaft weiter, es ist offensichtlich falsch und irreführend, dass die Vorinstanz die Chimäre, also das Hirngespinst, in die Welt setzt. Das Bezirksgericht habe substanzielle Schuldsprüche gefällt, obwohl es erkannt habe, dass die Anklage bloß pauschale Vorwürfe erhebe. Durch die hier aufgezeigte polemische Begründungsstrategie der Vorinstanz manifestiert sich ihr Ansinnen aus unsachlichen Gründen bis auf Weiteres in der Sache nicht entscheiden zu wollen. Dies entspricht einer Rechtsverweigerung.
Ja, ich habe mir das überlegt, warum das so argumentiert wird. Und ich meine, die grosse Hürde ist das Eintreten bei dieser Beschwerde. Da sind wir uns einig.
Es braucht dann nicht wieder gutzumachenden Rechtsnachteil, sonst wird auf Beschwerden nicht eintreten.
Genau, weil es Verfahren nicht abschließt. Das ist der Rückweisungsbeschluss, schließt das Verfahren nicht ab. Und darum braucht es, wie du sagst, nicht leicht wieder gut zu machen, die Nachteile. Und der muss rechtlicher Natur sein. Und argumentieren könnte man da, das ist jetzt da aber gerade nicht thematisiert worden, drohende Verjährung. Weil es ist ja das mal nicht ab Vorinstanz zurück, sondern es ist an die Staatsanwaltschaft zurück. Wie wirkt sich das aus? Das ist, glaube ich, nicht restlos geklärt.
Also das Obergericht ist ja klar der Meinung, es könne nicht mehr verjähren.
Vielleicht wird man da wirklich auf ganz sicher gehen und argumentiert vielleicht
Nein,
mit dem.
Nein, ist klar, die Staatsanwaltschaft muss rauf, weil in dem Moment, wo es nicht darauf eintritt, ist klar, dass das Bundesgericht wahrscheinlich davon ausgeht, dass es tatsächlich nicht mehr verjähren kann. Also in meinen Augen hätte die Staatsanwaltschaft taktisch gar nicht anders können machen, als da die Beschwerde als Bundesgericht zu erheben.
Aber gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist grundsätzlich ein Rückweisungsbeschluss nicht anfechtbar. Das Bundesgericht sagt aber auch, eine Anfechtung vom Rückweisungsbeschluss ist nicht per se ausgeschlossen Und das Bundesgericht sagt zum Beispiel in 6b-1010/2021 in der Erwägung 2.4 rügt die beschwerdeführende Partei mit hinreichender Begründung eine Rechtsverweigerung, kann auf das Erfordernis des nicht wiedergutzumachenden Nachteils verzichtet werden. Also vielleicht geht man dort auch in die Richtung. Vielleicht ist das eine Begründung. Vielleicht hat jetzt da der Journalist, das ist eine reine Vermutung, aus der Begründung zitiert im formellen Teil, wo es ums Eintreten geht. Und dass man dort auf die Rechtsverweigerung geht. Aber das Bundesgericht hat jetzt in dem Entscheid, den ich da gefunden habe, sagen sie auch, dass so eine Rechtsverweigerung namentlich dann vorliegt, wenn das Berufungsgericht wiederholt, mithin im Sinn von der eigentlichen Praxis systematisch Rückweisungsbeschluss wegen einem Verfahrensmangel erlässt, wo entgegen von der gefestigten bundesrechtlichen Rechtsprechung nicht schwerwiegend ist, etc. Oder also, das muss nicht auf das angelegt, aber das war noch eine Idee gewesen, dass das allenfalls sogar im formellen oder im Prozesswahlen zitiert wurde, aus dem prozessualen Teil von der 66-seitigen Beschwerde.
Was ich dann auch noch interessant gefunden habe in dem Artikel vom Arthur Ruttishauser, dass scheinbar die Übersetzungsfrage ist wiederholt im Verfahren Thema gewesen, ist ein paar Mal am Ober- und am Bundesgericht gelegen und ist eigentlich immer abschlägig beantwortet worden. Kommt ja auch in etwa vor, dass das Obergericht vom Kanton Zürich als Gesamtinstanz sich widerspricht. Und das kann mitunter drum passieren, weil so prozessuale Fragen landen auf der dritten Strafkammer. Die materiellen Sachentscheide, also die Urteile an sich, fällt dann die erste und die zweite Strafkammer. Und das, darum kann das auch divergieren.
Genau, also entweder dann drei Richterinnen und Richter von der dritten, drei Richterinnen und Richter von der ersten. Und die sind natürlich voneinander unabhängig. Trotzdem haben wir natürlich immer die Angst, dass man etwas zementiert, wenn man einen negativen Beschwerdeentscheid provoziert im
Vorfeld. Ja, aber ich habe auch immer einen Fall gehabt, wo ich gerügt habe, unzulässige Verfahrenstraining. Die dritte Strafkammer hat mir dann mitgeteilt, ob ich eigentlich, von was ich rede. Natürlich darf ich mir das trennen. Schlussendlich hat es dann die erste zurückgewiesen, wieder an die Vorinstanz. Nachher in der materiellen Urteilsfindung mit dem Argument, man hätte müssen gemeinsam verhandeln. Also ich wollte nur sagen, das kommt mitunter vor, dass sich das Obergericht in sich widersprüchlich verhaltet und ist per se auch nicht schlecht, weil es geht eben darum, dass die Unabhängigkeit der Richter gewährt ist.
Ja, also für vollkommen in Ordnung.
Ja, vollkommen in Ordnung.
Sie sollen sich widersprüchlich verhalten können. Das ist eigentlich nicht einmal ein Widerspruch. Das zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert.
Genau, das ist eigentlich etwas Gutes. Und eben jetzt in dem Bezug ist scheinbar die Übersetzung immer wieder Thema gewesen, vor Ober- und Bundesgericht quasi immer geschützt worden, man muss sie nicht übersetzen. Es geht vor allem um die Verfahrensakte an sich. Und nachher sagt man jetzt, aber die erste Strafkammer ist gewesen, oder, gell, Gregi? Sagt jetzt, die Anklageschrift hätte schon müssen übersetzt werden. So, die Staatsanwaltschaft macht jetzt aber geltend, ja, in einer Einvernahme, wo weitgehend vorgehalten worden ist, was dann angeklagt worden sei, sei eine Übersetzung erfolgt. Und es sei zudem auch der Hegi, der Beschuldigte, zur Frage, ob er die Anklage verstanden hat, hat er ja gesagt. Ergo laufen die Rückweisungsbegründung ins Leere. Soweit der Standpunkt von der Staatsanwaltschaft.
Soweit der Standpunkt von der Staatsanwaltschaft, so wie man es aus dem Presseerzeugnis könnte entnehmen. Wie ist es gesagt worden? Man kann nicht eine Verletzung vom Anklageprinzip feststellen von Sachverhaltskomplex, was einen Freispruch gegeben hat.
Aber das ist in Bezug auf zu komplizierte, respektive zu ausschweifende Anklage.
Weißt du, haben Sie Anschlussprüfung gemacht oder eigenständige Prüfung? Oder Privatkläger-Anschlussprüfung?
Alle haben Berufung gemacht.
Gut, aber ich weiss nicht, ob das Argument gültig ist, weil wenn es Obergericht genauso würde argumentieren oder so denken, ja gut, da müssen wir es jetzt nicht genau prüfen, ob das Anklageprinzip verletzt wurde oder nicht, ist ja eh freigesprochen worden, dann tun sie es doch wie eine Art vorbefassen. Oder ist doch das Resultat oder ist das Signal dann nicht, ja, wir werden den Freispruch bestätigen. Ist es nicht konsequent, einfach die gesamte Anklageschrift aufs Anklageprinzip zu prüfen und nicht eine Triage machen mit Schuldsprüchen und Freispruch? Wir sind sehr gespannt, ob es darauf eintreten und dann sind wir sehr gespannt auf das Resultat.
Der Artikel schließt nachher mit der Prognose. Ich nenne es jetzt mal Prognose. Auf jeden Fall ist es zu lesen, dass bis spätestens Ende Jahr mit ein Urteil vom Bundesgericht erwartet wird. Also das ist ja wahrscheinlich eine abenteuerliche Prognose, oder?
Keine Ahnung, woher das hat. Aber ich hoffe nur, dass das mal die Staatsanwaltschaft gleichzeitig wird die Presse über den Ausgang vom Verfahren mindestens gleichzeitig informiert wird und nicht aus der Presse muss erfahren, wie das Gericht entschieden hat.
Wie ist das möglich gewesen? Hat man ein Pressekommuniqué rausgegeben, bevor man das Urteil der Parteien zugestellt hat?
Jetzt müssen wir jetzt genau nachvollziehen. Ich glaube, der Tagi hat irgendwann gepusht schon am Morgen. Und bei den Parteien ist es am gleichen Tag, vermutlich werden die ersten Parteien das bekommen haben. Und haben es geleakt, dann haben es gepusht. Und ich weiss nicht, wie die Organisation ist, der interne, vielleicht der interne Kurierdienst zwischen den Behörden nicht genau funktioniert.
Aber also es ist zu lesen, da fiel, also die Staatsanwaltschaft fiel aus allen Wolken, denn sie wurde offiziell erst am Tag darauf informiert.
Eben, ich weiss nicht, ich nehme an, der Parteien ist es per Einschreiben verschickt worden. Und gleichzeitig kann man nicht vorstellen, dass das Obergericht einen Tag später erst eine Staatsanwaltschaft gegeben hat. Vielleicht ist das auch ein Problem vom internen Kurierdienst, aber das ist jetzt nicht die wichtigste Hochzeit.
Ja, nein. Aber es ist natürlich schon unangenehm, wenn gerade in so einem Fall Medien vor dir erfahren. Also wie willst du denn dazu Stellung nehmen? Kennst du das Urteil gar noch nicht?
Absolut, ja.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnapp dir doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.